Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Genau genommen ist es jetzt der zweite Teil unserer zweiteiligen Serie über Unterschiede zwischen der katholischen Kirche und protestantischen Kirchen, im Hinblick auch auf das, was die Bibel lehrt. Und ich habe mir schnell jetzt hier eine neue Krawatte angezogen, um einen gewissen Unterschied auch deutlich zu machen. Aber wie ich Ihnen ja in der letzten Predigt sagte, habe ich diese Predigt jetzt weiter aufgenommen am gleichen Tag. Und wir hatten in der letzten Predigt ja bereits über drei Unterschiede gesprochen. Und zwar ging es um das Bibelverständnis und die Idee von Tradition und sola scriptura. Sodann über das Kirchenverständnis. Was ist die wahre Kirche und können zigtausende von protestantischen Glaubensgemeinschaften alle zum Leib Christi gehören? Und so dann über das Papstamt hatten wir uns unterhalten. Und heute möchte ich jetzt mit Punkt 4 aus diesem Artikel der Deutschen Welle fortfahren, denn wie ich ja Ihnen sagte, die Deutsche Welle hatte diesen Artikel veröffentlicht, um diese Unterschiede, die bewegenden und führenden Unterschiede zwischen Protestanten und der katholischen Kirche darzustellen, um das einmal näher zu beleuchten. Und der vierte Punkt, und das ist jetzt wiederum von der Deutschen Welle zitiert, diesem Artikel, der, wie gesagt, im März erschienen ist, genau genommen, wenn ich es finden würde, am 11. März. In diesem Artikel wird jetzt unter Nummer 4 von dem Amtsverständnis gesprochen. Und da heißt es wie folgt. Nach katholischem Verständnis erhalten Bischöfe, Priester und Diakone durch die Weihe eine besondere Prägung Gottes. Nun, wie ich Ihnen schon gesagt hatte, es gibt diesen Artikel in deutscher und in englischer Fassung. Ich weiß nicht, welche Fassung zuerst geschrieben worden ist und welche Fassung eine Übersetzung darstellt, aber es gibt da schon gewisse Unterschiede. Und in der englischen Fassung wird etwas sehr Bedeutsames hinzugefügt. Sie erhalten ein lebenslanges Siegel Gottes, wenn ich das jetzt aus dem Englischen zurück ins Deutsche übersetze. Also, nach katholischem Verständnis erhalten Bischöfe, Priester und Diakone durch die Weihe eine besondere Prägung Gottes oder ein lebenslanges Siegel Gottes für ihren Dienst. Deshalb steht der Dienst des Priesters über dem der katholischen Laien. Begründet wird das mit einer angeblich ununterbrochenen Kette von Weihen, die vom 1. Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht. Die Weihe können nur Männer bekommen. Die evangelische Kirche sieht im geistlichen Amt keine Weihe der Person, sondern eine von Gott gewollte Funktion. Diese Funktion kann auf jeden Gläubigen übertragen werden, auch auf Frauen. Soweit der Artikel der Deutschen Welle zu diesem Punkt. Was sagt die Bibel hierzu? Zunächst einmal gibt es keine ewige Amtseinsetzung. Wenn jemand zu einem Amt innerhalb der Kirche ordiniert wird, sei es Diakon, sei es Ältester, sei es zu einem gewissen Rang innerhalb der Predigerschaft, das ist keine ewige Amtseinsetzung. Die ist nämlich von Bedingungen abhängig. Schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 20 an. Apostelgeschichte 20 und in Vers 17. Aber von Milet sandte er, Paulus, nach Ephesus und ließ die Ältesten von der Gemeinde rufen. Also was jetzt folgt, ist eine Ansprache des Paulus an die Ältesten, also die Predigerschaft. Und er sagte jetzt in Vers 25, nun seht, ich weiß, dass ihr mein Gesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch an diesem heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nichts zurückgehalten, dass ich euch nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hätte. So seht nun Acht, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Leitern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe unter euch kommen werden, welche die Herde nicht verschonen werden, auch aus eurer eigenen Mitte. Er spricht die Ältesten an. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Lehren reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Und darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht abgelassen habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen oder zu warnen. Also Paulus spricht hier von der Gewissheit, dass nach seinem Weggehen Prediger aus der eigenen Mitte der Ältesten in Ephesus sich empor schwingen würden und falsche Lehren verkünden würden. Und glauben Sie, dass die dann nach wie vor von Gott eingesetzt sind als Prediger, auch wenn sie jetzt falsche Lehren verkünden? Natürlich nicht. Die haben sich dadurch disqualifiziert. Demas war scheinbar ein solches Beispiel. In Philemon oder Philemon, im Buch Philemon, auch wiederum hat dieses nur ein Kapitel. Da lesen wir die Verse 23 bis 24. Es grüßen dich, der Paulus schreibt das hier wiederum, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Das waren also scheinbar, möglicherweise auch Prediger, aber sicherlich Leute, die sehr eng mit Paulus zusammengearbeitet haben. Ich gehe davon aus, dass es alles Prediger waren. Es waren seine Mitarbeiter. Aber schauen wir uns jetzt den Demas näher an, was geschehen ist in 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 10. 2. Timotheus Kapitel 4 und in Vers 10. Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Er ist nach Thessalonich gezogen. Er hat die Wahrheit verlassen. Er ist zurückgekehrt in die Welt, aus der er herausgerufen worden war. Ja, glauben Sie, dass der jetzt immer noch in Gottes Augen oder auch in den Augen des Paulus ein Mitarbeiter des Paulus war? Ein Prediger, der nach wie vor in Gottes Dienst stand? Schauen Sie, das Problem mit der katholischen Lehre ist, und das hat mir damals mein Vater bestätigt, der in der katholischen Kirche groß wurde, der sollte sogar ein Mönch werden, aber als er dann mit 17 Jahren sah, dass das nichts für ihn war, hat er dann das Kloster verlassen. Wenn er es nicht verlassen hätte, wenn er ein Mönch geworden wäre, sähe sich höchstwahrscheinlich heute nicht vor Ihnen. Jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie mein Leben sich entwickelt hat. Aber er hat mir das bestätigt, dass wenn jemand zu einem Priester ordiniert wird, ist er Zeit seines Lebens ein Priester innerhalb der katholischen Kirche, der auch dann das Recht hat, nach wie vor die Kommunion zu erteilen, Kranken einzusalben und so weiter und so fort. Selbst wenn er sich total gegen das wendet, was, sagen wir mal, die katholische Kirche lehrt. Aber biblisch gesehen kann das nicht sein, dass jemand, der ein Prediger ist, sich gegen die Wahrheit wendet, gegen die Kirche Gottes wendet und gleichwohl Prediger bleibt. Das kann einfach nicht angehen. Nun, die evangelische Kirche, die ordiniert Frauen zu dem Predigeramt, wie wir alle wissen. Es gibt Bischöfinnen, die also in der evangelischen Kirche lehren. Was sagt Paulus hierzu? In 1. Korinther Kapitel 14. 1. Korinther 14 und lesen wir Vers 34. 1. Korinther 14, Vers 34. Eure Frauen sollen schweigen in der Gemeinde, denn es ist ihnen nicht gestattet, dass sie reden, dass sie predigen, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Mit anderen Worten, klar und deutlich wird hier ein Verbot von Paulus ausgesprochen, dass Frauen nicht zum Predigeramt ordiniert werden sollen, dass sie nicht predigen sollen innerhalb der Kirche, in Kirchenversammlungen. Das wird auch wiederum in 1. Timotheus Kapitel 2 und in Vers 12 bestätigt. 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 12. Da heißt es, einer Frau aber gestatte ich nicht, dass sie lehrt, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll stille sein. Nun, es geht nicht ganz allgemein für das gesamte Leben. Meine Bibelübersetzung hier, die Lutherbibel von 2009, schreibt als Überschrift die Frau in der Gemeinde. Darum geht es hier. Die Frau in der Gemeinde. Der wird nicht gestattet, dass sie in der Gemeinde lehrt. Und ich habe die merkwürdigsten Ideen gehört, warum das heute nicht mehr in den protestantischen Kirchen geglaubt wird, praktiziert wird. Eine Idee ist die, ja, damals die Frauen, die lehrten, das waren Prostituierte und Paulus sagte, ja, wir wollen nicht irgendwie den Anschein erwecken, dass wir Prostituierte unter uns haben, die lehren. Das ist natürlich Unfug. Das ist auch für uns heute geschrieben. Das war nicht nur eine Aussage der Kultur, die damals für Paulus galt, aber für uns heute nicht mehr. Sonst könnte man die ganze Bibel rausschmeißen und könnte man sagen, ja, okay, das akzeptiere ich jetzt und das akzeptiere ich jetzt nicht. Und es gibt ja sogar auch, sagen wir mal, messianische Juden, die haben mir kürzlich noch geschrieben, die lehnen total die Lehren und die Schriften des Paulus ab. Nun, ich sage nicht, dass alle messianischen Juden das tun, aber das war jetzt eine Gruppe, die das getan hat. Die lehnen das einfach ab, die akzeptieren das nicht. Das ist nicht die Art und Weise, wie man mit der Bibel umgehen kann. Sodass also Ordinierung von Frauen zu einem religiösen Amt, das die Lehre mit ihnen beinhaltet, nicht dem entspricht, was die Bibel lehrt. Jetzt komme ich zum fünften Punkt, den die Deutsche Welle hier beschreibt. Eucharistie oder Abendmahl. Wie stark das Amtsverständnis der Katholiken das sakrale Handeln beeinflusst und das ökumenische Miteinander beeinträchtigt, wird mit Blick auf Eucharistie oder Abendmahl deutlich. Beide Begriffe stehen für jene Handlung im Gottesdienst, die Sterben und Auferstehung Jesu Christi vergegenwärtigen soll. Nun, interessant ist, dass in der englischen Fassung diese Ergänzung von Auferstehung weggelassen wird, und zwar mit gutem Grund, denn selbst die Eucharistie oder das Abendmahl haben mit der Auferstehung gar nichts zu tun. Es geht um den Tod, aber das nur nebenbei. Es heißt weiter hier, es geht zurück auf das letzte Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern am Vorabend seiner Kreuzigung einnahm. Der katholischen Eucharistie darf nur ein geweihter Priester vorstehen, nur er kann im Namen Jesu Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandeln. Nicht-Katholiken sind nicht zugelassen. In der evangelischen Kirche ist generell jeder Getaufte eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen, und jeder Getaufte kann das Abendmahl leiten. Deswegen lehnt die katholische Kirche die Mahlgemeinschaft mit Protestanten ab. Außerdem hat das Abendmahl je nach Konfession eine andere Bedeutung. Katholiken sehen darin eine ständige Wiederholung der Opfer Jesu Christi. Die Hostie wird in ihrer Interpretation zu Jesus und kann dann angebetet werden. Für evangelische Christen wird mit dem Abendmahl lediglich an den Tod, dann schreiben die auch wiederum hier, und die Auferstehung Jesu erinnert. Besonders herausgestellt wird die Gemeinschaft derer, die das Abendmahl feiern. Nun, hier wird vieles gesagt, vieles Unrichtiges wird gesagt, unrichtig im Sinne dessen, was die Bibel lehrt. Zunächst einmal, wie wir ja alle wissen, wird, ob man das jetzt Kommunion nennt oder Abendmahl oder Eucharistie, das wird ja häufig am Sonntag zu sich genommen, innerhalb der oder nach der Versammlung, der Sonntagsversammlung. Und natürlich wird es häufig das Jahr hinweg zu sich genommen. Aber es geht ja zurück auf das, wie wir gerade gelesen haben, es heißt hier das Mahl, das Christus hatte mit den Jüngern. Es wird dann hier Abendmahl genannt. Letztendlich war es das jährliche Passa. Denn die Jünger haben ja zusammen mit Christus das jährliche Passa gehalten. Es war eine jährliche Situation. Nicht eine Situation, die man so jeden Sonntag oder wann auch immer, oder sogar auch jeden Sabbat, begehen kann. Es geschah einmal im Jahr. Schauen wir uns diese Stellen einmal kurz an. 2. Mose 12. 2. Mose 12, die Verse 5 und 6. 2. Mose 12 und Vers 5. Ihr sollt aber ein Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tage des Monats verwahren und dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel gegen Abend schlachten. Jetzt Vers 43 im gleichen Kapitel. Und der Herr sagte zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung für das Passa, kein Fremder soll davon essen. Und dann heißt es weiter in Vers 44, aber jeder um Geld gekaufte Knecht darf davon essen, wenn er beschnitten ist. Ein Fremder oder Tagelöhner darf nicht davon essen. Und dann noch in Vers 48, wenn aber ein Fremder bei dir wohnt und dem Herrn das Passa halten will, der beschneide alles, was männlich ist, dann trete er herzu, um es zu halten. Und er sei wie ein Einheimischer des Landes, aber kein Unbeschnittener darf davon essen. Nun, auf diese Beschneidung werde ich gleich noch eingehen. Aber es geht mir hier darum, zunächst einmal zu zeigen, es ging um das Passa, das jährliche Passa, das einmal im Jahr gehalten wurde. Es ging damals im Alten Testament darum, dass der Todesengel dann in der Nacht an den Häusern vorbeigehen würde, und Passa heißt ja auch so viel wie vorübergehen, als er das Blut an den Türpfosten der Israeliten sah. Aber Christus nahm das Passa ein. Das war die Gelegenheit. Lukas Kapitel 22, ganz klar ging es nicht um irgendetwas anderes hier. Lukas 22, lesen wir angefangen in Vers 7. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa opfern musste. Nun, damals war es so, dass bereits auch schon das Passa zu den Tagen der ungesäuerten Brote gezählt wurde, obwohl technisch gesehen es etwas anderes ist, aber die meisten waren ja auf einer Pilgerreise hin nach Jerusalem, hatten da bereits schon ihre Häuser von allem Sauerteig entfernt. Und dann heißt es Vers 8, und er sandte Petrus und Johannes und sagte, geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir essen. Die revidierte Lutherbibel von 1984, die schreibt sogar jemals in diesen Stellen das Passa Lamm. Darum ging es auch. Und dann sagten sie zu ihm, ja, wo sollen wir es vorbereiten? Und er sagte zu ihnen, seht, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht, und sagt zum Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und er wird euch einen großen Saal zeigen und so weiter und so fort. Vers 13. Und sie gingen hin und fanden es, wie er gesagt hatte, und bereiteten das Passa vor. Die Lutherbibel 84 schreibt das Passa Lamm. Und als die Stunde kam, da setzte er sich nieder und die 12 Apostel mit ihm. Und da sagte er zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Aber wenn wir jetzt weiterlesen, dann sehen wir, dass Christus etwas tat. Es ging nicht hier um die Zeit, es ging hier um die Symbolik. Und so lesen wir in Vers 17. Er nahm den Kelch, dankte und sagte, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir sehen hier, dass Christus die Symbole veränderte. Von jetzt an ging es nicht mehr darum, ein buchstäbliches Passa-Lamm zu essen, denn Christus war das Passa-Lamm, das gekommen war, die Sünden der Welt wegzutragen, wie Johannes der Täufer gesagt hat. Aber es ging jetzt um eine neue Symbolik. Jetzt wurde das Passa-Lamm vertauscht, könnte man sagen, mit der Symbolik von Brot und Wein. Er veränderte die Symbole, er veränderte nicht die Zeit. Das ist wichtig zu begreifen. Es ist nach wie vor eine Gelegenheit, die nur einmal im Jahr zu erfolgen hat. Schauen wir uns 1. Korinther 11 an. 1. Korinther 11 und lesen wir angefangen in Vers 23. 1. Korinther 11 und Vers 23. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, der Herr Jesus in der Nacht, der er verraten wurde, dann nahm er das Brot, dankte und brach und sagte, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wie ich sagte, das hat mit der Auferstehung nichts zu tun, es geht um den Tod. Wir verkündigen den Tod des Herrn, wir gedenken des Todes Jesu Christi zu dieser Gelegenheit. Nun, einige sagen, ja, aber es heißt doch, so oft ihr dies tut, also ihr könnt es tun, so oft wie ihr wollt. Nein, so oft ihr es tut, einmal im Jahr. Ich habe das Passa seit vielen, vielen Jahren gehalten. So oft ich es getan habe, habe ich an den Tod Jesu Christi gedacht. Wer nun, Vers 27, sehr wichtig, unwürdig, in unwürdiger Weise, dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und dann esse er vom Brot und trinke aus dem Kelch. Es kann natürlich nicht darum gehen, dass man jetzt es nicht tut, aber man soll es nicht in unwürdiger Weise tun. Man soll es tun, man soll von dem Brot essen, von dem Kelch trinken, aber in würdiger Weise. Man soll sich vorher prüfen, damit man auch wirklich in würdiger Weise es tun kann. Das heißt hier, Denn wer unwürdig ist und trinkt, Vers 29, aber die Menge Bibel übersetzt richtiger, wer in unwürdiger Weise isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet, nicht begreift, worum es eigentlich geht. Darum sind viele Schwache und Kranke unter euch und ein guter Teil davon sind entschlafen, die sind vorzeitig gestorben, weil sie das so als Routine getan haben, ohne sich über die Bedeutung klar zu werden. Und Gott sieht das in keinster Weise als richtig an. Vers 30, darum sind viele Schwache und Kranke unter euch. Ein guter Teil von euch sind entschlafen. Der Tod ist ein Schlaf, nebenbei gesagt. Man lebt nicht weiter, wenn man gestorben ist. Nun, einige sagen, ja, aber die Bibel spricht ja vielfach davon, dass die Jünger zu allen Zeiten Brot gebrochen haben. Das Brotbrechen bezieht sich dann natürlich hier auf das Abendmahl oder auf die Kommunion, die Eucharistie. Aber das ist keineswegs damit gemeint. Apostelgeschichte 2 und Vers 42 lesen wir einmal etwas Näheres über das Brotbrechen und was die Bibel damit meint. Apostelgeschichte 2 und in Vers 42. Sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Was ist aber mit dem Brotbrechen gemeint? Vers 46. Und sie waren täglich und stets einmütig zusammen im Tempel und brachen das Brot reihum in den Häusern und nahmen die Speise mit Freuden und einfältigem Herzen. Brotbrechen war lediglich eine Beschreibung für Essen. Und viele Bibelstellen zeigen uns dies. Das Brot wurde gebrochen als eine Beschreibung für ein gewöhnliches, normales Essen, was man zu sich nahm. Schauen wir uns auch Kapitel 20 an, Apostelgeschichte 20 und in Vers 7. Am ersten Tage der Woche, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, da predigte ihnen Paulus, der am nächsten Tage weiterreisen wollte, und er zog die Rede hin bis Mitternacht. Aber lesen wir weiter, quasi so als Erklärung, als Definition, was mit Brotbrechen gemeint war. Es ging hier nicht um eine religiöse Veranstaltung, wo man das Abendmahl zu sich nahm, die Kommunion, Vers 11. Und er ging hinauf, brach das Brot, aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach und er zog weg. Es geht hier um eine Speise, die man zu sich nahm. Und er nahm diese Speise zu sich, weil er dann am nächsten Tag auf eine längere Reise gehen würde, zu Fuß. Also das Brotbrechen hat nichts damit zu tun, dass man jetzt, wann immer man will, das Abendmahl zu sich nehmen kann, Kommunion haben kann, Eucharistie haben kann. Im Gegenteil, was wir gerade in 1. Korinther Vers 11 oder Kapitel 11 gelesen haben, würde das eine Art und Weise sein, dies in unwürdiger Weise zu tun. Weil man begreift nämlich nicht, worum es eigentlich geht. Es ist eine jährliche Veranstaltung für getaufte, auf richtige Weise getaufte Mitglieder der Kirche Gottes, die den Heiligen Geist bei der Taufe erhalten haben, das Passa zu halten. Andere sollten davon absehen. Das ist sehr gefährlich. Wir hatten ja gelesen, dass nur im Alten Testament diejenigen, die beschnitten waren, physisch gesehen beschnitten waren, am Passa teilnehmen durften. Nun, heute geht es nicht mehr um physische Beschneidung, aber es geht um geistliche Beschneidung. Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2, angefangen Vers 11. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern durch das Ablegen des sündigen, natürlichen Menschen in der Beschneidung Christi, als ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der Heilige Geist, die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Mit anderen Worten, Taufe war Voraussetzung, um diese geistliche Beschneidung zu erlangen. Der Erhalt des Heiligen Geistes war Voraussetzung, um eine solche geistliche Beschneidung zu erlangen. Das gilt für uns heute. Jemand, der nicht geistlich beschnitten ist, sollte nicht Brot und Wein zu sich nehmen, dieser Eucharistie oder diesem Abendmahl. In keinster Weise. Und er sollte es auch in keinster Weise zu einem falschen Zeitpunkt tun. Nun, was Christus hier mit gemeint hat, als er sagte, das ist mein Leib und mein Blut, ist ziemlich deutlich. Er hat dies in keinster Weise so beschrieben, als ob in diesem Augenblick sich jetzt das Brot und der Wein in seinen Körper, in seinen Leib und in sein Blut verwandelt hätte. Die Schlachterbibel schreibt richtig hier zu Lukas 22, Vers 19. Das Brot repräsentiert seinen Leib. Und dann verweisen sie auch auf Lukas 8 und Vers 11, wo Christus hier ein Gleichnis hat, das er beschreibt. Und dann sagt er dort, der Same ist das Wort Gottes. Aber dieses Gleichnis ist natürlich so zu verstehen, dass in diesem Gleichnis der Same, dieser Sämann, der den Samen sät, das Wort Gottes repräsentiert. War nicht buchstäblich das Wort Gottes, in anderen Worten, der Same hat sich nicht buchstäblich in das Wort Gottes verwandelt. Das war eine symbolische Formulierung und die Schlachterbibel schreibt, das Wort repräsentiert seinen Leib. Solche bildhafte Sprache ist für das Hebräische typisch. Hier wurde weder ein eucharistisches Wunder der Transsubstantiation eingeführt, diese Idee, dass sich das also jetzt verwandelt, noch konnten seine Jünger die Symbolik dieser Aussage missverstehen, denn sein tatsächlicher, noch nicht zerbrochener Leib war ja direkt vor ihren Augen. Das ist eine Argumentation, die uns zeigt, dass dies eine symbolische Redeweise war, dass also hier eine Repräsentation stattfand, nicht in irgendeiner Weise eine Verwandlung. So, dann hatten wir eben auch gelesen, oder vielmehr in der letzten Predigt, dass wir nach wie vor uns vom Blut enthalten müssen. In Apostelgeschichte 15 und Vers 20 hatten wir das gelesen. Schauen wir uns das noch einmal kurz an. Das war jetzt Anlass der Konferenz, der ersten Konferenz in Jerusalem, die hier beschrieben steht. Und in Apostelgeschichte 15 und Vers 20 heißt es, es soll geschrieben werden, dass sie sich von Verunreinigungen der Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut enthalten. Nach wie vor ist dies gültig. Und wir lesen im Alten Testament, in 1. Mose 9 und Vers 4, auch das schauen wir uns kurz jetzt an, dass dieses Gebot nach wie vor seine Gültigkeit hat. 1. Mose 9 und in Vers 4. Esst das Fleisch nicht mit seinem Leben, seinem Blut, sagt hier Gott durch Mose. Und in 5. Mose, Kapitel 12, in anderen Worten, das war alles schon geschrieben worden, noch bevor überhaupt das Ritualgesetz gegeben wurde. Und in 5. Mose, Kapitel 12, und in Vers 23, 5. Mose 12 und Vers 23, nur halte daran fest, dass du das Blut nicht isst, denn das Blut ist die Seele, darum sollst du nicht die Seele mit dem Fleisch essen. Auch hier zeigt diese Stelle deutlich, dass die Seele keinsterweise unsterblich ist. Sie bezeichnet das Leben. Nicht wahr? Wenn man nicht mehr genug Blut hat, dann stirbt man. Aber man soll nach wie vor das Blut nicht essen. Interessant ist es hier in diesem Zusammenhang. Wenn sich jetzt also der Wein das Blut Christi verwandeln würde, dann würde man ja das Blut Christi trinken. Eine klare Übertretung dessen, was hier geschrieben steht. Und dann ist es auch so, dass sich Jesus Christus nur einmal geopfert hat. Wir hatten ja gelesen, dass die katholische Kirche lehrt, dass jedes Mal, wenn man die Eucharistie zu sich nimmt, wiederum das Opfer Jesu Christi erbracht wird und man diesem Opfer Anteil hat, buchstäblich. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Hebräer Kapitel 10 und Vers 10. Hebräer Kapitel 10 und Vers 10. In diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Vers 12. Dieser aber, da er ein Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, dieses Opfer, als er damals starb, hat sich nun zur Rechten Gottes gesetzt. Auch in Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollendet. Und kehren wir zu Hebräer 9 und Vers 28 zurück, wo wir lesen, Christus ist einmal geopfert, also nicht wird er laufend immer und immer wieder geopfert, sondern er ist einmal geopfert, um die Sünden vieler wegzunehmen. Und dann heißt es, beim zweiten Male wird er ohne Sünde denen, die auf ihn warten, zur Rettung oder zum Heil erscheinen. Also hier auch klar und deutlich, aus diesen Stellen ergibt sich, dass also die Transsubstantiationsidee nicht dem entspricht, was die Bibel lehrt. Wenn wir einmal am Passahabend als getaufte Mitglieder des Leibes Christi, die den Heiligen Geist erlangt haben, am Passa teilnehmen, am Brot und am Wein teilnehmen, auf würdige Weise teilnehmen, dann bedeutet dies, dass wir an den Tod Jesu Christi denken, der für uns gestorben ist, zu unserer Sündenvergebung. und dass dies eine Repräsentation darstellt dessen, was Christus für uns getan hat. Nun auf die Ausführungen der Deutschen Welle zurückkehrend, lesen wir dann in diesem Artikel Nummer 6, Sakramente. Da heißt es, in der römisch-katholischen Kirche gibt es 7 heilige Handlungen, sogenannte Sakramente. Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, Ehe, Priesterweihe, Krankensalbung. In der evangelischen Kirche sind es nur 2, die Ehe und das Abendmahl. Sie werden als symbolisch-rituelle Handlungen verstanden, durch die Gott Menschen ihrem Glauben verbindet und segnet. Soweit die Ausführungen der Deutschen Welle. Nun nebenbei gesagt, Beichte wird nirgendwo in der Bibel erwähnt, dass sie also jetzt zu einem Prediger kommen sollen, um ihn jetzt dazu beichten. Und dann legt der Prediger ihnen dann gewisse Dinge auf, die sie tun müssen. Aber zunächst einmal wird sogar das Wort Sakrament in dem Sinne in der Bibel nirgendwo erwähnt. Es ist kein biblischer Begriff. Die Bibel spricht von 2 lebenslangen, man könnte sagen Verträgen, Bündnissen oder gegenseitige Versprechen, die sie mit Gott eingehen. Und was sind diese 2? Die Taufe und die Ehe. Um auf die Taufe zu sprechen zu kommen, wenn man den Heiligen Geist nach der Taufe verliert, dann hat man keine Zukunft mehr im Reich Gottes. In Hebräer Kapitel 6 lesen wir dies angefangen Vers 4. Deswegen sagte ich, die Taufe ist eine lebenslange Verpflichtung, die man mit Gott eingeht. Ein lebenslanges Bündnis. Von der wahren Taufe, die zur Gabe des Heiligen Geistes führt, gibt es kein Zurück mehr. Deswegen muss man sich sehr gut überlegen, die Kosten überprüfen, ob man auch wirklich diesen Lebensweg bis ans Ende gehen will. Auch in Anfechtung, in Verfolgung. Hebräer Kapitel 6, angefangen in Vers 4. Es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und dann doch abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bewegen, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Aber Christus ist nur einmal gestorben, schauen Sie. Nicht wiederholt. Sie haben ihre Gelegenheit erhalten, wenn sie sich auf richtige Weise taufen lassen und den Heiligen Geist erlangen. Das ist dann für sie der Tag ihres Heils sozusagen. Das ist das eine Versprechen, was lebenslange Gültigkeit haben muss. Das zweite ist eine, und achten Sie jetzt genau auf das, was ich sage, eine von Gott gebundene und zusammengefügte Ehe, die nur aufgrund von biblischer Rechtfertigung aufgelöst oder geschieden werden kann. Ansonsten ist dies eine lebenslange Vereinbarung, die Sie auch mit Gott treffen. Lesen wir Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19 und die Verse 4 bis 9. Matthäus 19, angefangen in Vers 4. Er aber antwortete ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der, der am Anfang den Menschen gemacht hat, sich schuf als Mann und Frau und sagte, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Leib, was nun Gott, wichtig, zusammengefügt hat, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und da sagten sie, warum hat denn Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Und er sagte zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden wegen eurer Herzenshärtigkeit. Von Anfang an aber ist es so nicht gewesen. Ich sage euch aber, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Hurerei. Und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Aber wichtig ist zu begreifen, es geht um eine Ehe, die von Gott zusammengefügt wurde. Es geht nicht um eine Ehe, sagen wir mal, von 2 Atheisten, die sich vor dem Standesamt verheiraten, die ist von Gott nicht zusammengefügt. Nun, die haben auch Versprechen abgegeben und die sollen diese Versprechen auch halten. Aber es geht hier in diesem Falle um eine Verbindung, die das ganze Leben hindurch beibehalten wird, weil es eine von Gott zusammengefügte Situation war, wie das auch in Malachi 2 beschrieben wird. Ich möchte Ihnen dies aus der Menge-Bibel vorlesen, die Verse 14 bis 16. Malachi 2, die Verse 14 bis 16. Und die Frage war ja, was bist du so erbost mit uns, fragen die Menschen jetzt Gott. Und hier kommt Gottes Antwort. Nun darum, weil der Herr Zeuge gewesen ist bei dem Bunde zwischen dir und dem Weibe deiner Jugend, dem du die Treue gebrochen hast, obschon sie deine Lebensgefährtin und durch feierlichen Bundesschluss deine Gattin war. Und dann hat die Mengebibel in der Anmerkung, oder ein Weib deines Glaubens. Darum hat kein einziger so gehandelt, der noch einen Rest des rechten Geistes besaß. Denn was verlangt der eine? Gottes Samen. So seid denn auf der Hut um eures Geistes willen und handle du nicht treulos am Weibe deiner Jugend. Denn ich hasse Entlassungen, laut Mengen an in Klammern, gleich Ehescheidungen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ebenso wie wenn jemand sein Gewand mit Gewalttat bedeckt. So seid denn auf der Hut um eures Geistes willen, dass ihr nicht die Treue brecht. Aber was hier beschrieben wird, ist ein Bundesschluss mit Gott. Gott als Zeuge. Eine Ehe, die von Gott gebunden wird. Was sagt Paulus hierzu in 1. Korinther Kapitel 7? 1. Korinther Kapitel 7, angefangen Vers 10. 1. Korinther 7, Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht vom Manne scheide. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Manne, und dass der Mann seine Frau nicht entlasse. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, der scheide sich nicht von ihr. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat, und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, die scheide sich nicht von ihm, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lasse ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen, jetzt achten Sie auf die Wortwahl, nicht gebunden. Es geht hier um eine von Gott gebundene Ehe. Wiederum, das Gleiche, was wir in Matthäus 19 lasen, das Gleiche, was wir in Malachi 2 lasen. Aber in einen solchen Fällen, wenn also die ungläubige Schwester oder die ungläubige Frau, der ungläubige Mann sich scheiden lassen will von dem gläubigen Teil, dann ist man nicht gebunden, weil der ungläubige Teil sich jetzt entfernen will. Denn zum Frieden hat uns Gott berufen. Vers 16, was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Und dann noch in Vers 39, eine Frau ist gebunden. Schauen Sie, gebunden durch das Gesetz. Wie wird man gebunden? Dadurch, dass Gott als Zeuge diesem Bundesschluss beiwohnt. Eine Frau ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann stirbt, so ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es im Herrn geschehen soll. Das Gleiche, was in Malachi geschrieben worden ist. Man soll als Christ nur eine Christin heiraten. Eine Christin soll nur einen Christ heiraten. Im Herrn soll es geschehen. Und natürlich soll es geschehen, wie? Im Bundesschluss mit Gott. Also auch hier sehen wir, dass es eigentlich Sakramente in dem Sinne gar nicht gibt, aber es gibt zwei heilige Handlungen, könnte man sagen, Handlungen, die das ganze Leben hindurch wirken. Taufe und Ehe. Und nun kommen wir zum nächsten Punkt laut Deutsche Welle, Punkt Nummer 7, Marien- und Heiligenverehrung. Katholiken verehren Maria, die Mutter Jesu, als Himmelskönigin und stellen sie in vielen Dingen mit Jesus gleich. Zu den Mariendogmen gehört die Rettung Marias von der Erbsünde und ihre leibhaftige Aufnahme in den Himmel. Im Englischen wird ergänzt, und ihre lebenslange Jungfräulichkeit. Da es für diese Dogmen keine biblischen Belege gibt, schreibt die Deutsche Welle, werden sie von evangelischer Seite abgelehnt. Zusätzlich praktiziert die katholische Kirche die Heiligenverehrung. Verstorbene Glaubensvorbilder, die in der Kirchengeschichte heilig gesprochen wurden, werden um ihre Hilfe und Fürbitte gebeten. Gläubige erwarten von den über 4000 Heiligen Wunder und beten ihre Reliquien an. Die evangelische Kirche lehnt die Heiligenverehrung als unbiblisch ab. Nach reformatorischem Verständnis soll sich jeder Mensch im Gebet direkt an Gott wenden. Nun, da gibt es jetzt viel dazu zu sagen. Und auch im Hinblick auf das kommende Osterfest, das ja nun von der gesamten, in Anführungszeichen, Christenheit gehalten wird. Zunächst einmal, es geht hier darum, dass jetzt die katholische Kirche lehrt, dass Maria, die Mutter Jesu, die Himmelskönigin sei. Die Himmelskönigin, das ist in der Tat etwas, was in der Bibel erwähnt wird. Schauen wir uns dies einmal kurz an, in Jeremia 7. Aber diese Himmelskönigin, die wird keineswegs im positiven Sinne erwähnt. Sie wird keineswegs in dem Sinne erwähnt, dass man dieser Himmelskönigin dienen solle oder sie anbeten solle. Jeremia 7, Vers 17. Denn siehst du nicht, was sie in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem tun? Die Kinder lesen Holz, so zünden die Väter das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, um der Himmelskönigin Kuchen zu backen und geben den fremden Göttern Trankopfer, um mir Verdruss zu bereiten, sagt Gott. Aber er sagt noch weitaus mehr in Kapitel 44. Jeremia 44, angefangen in Vers 15. Jeremia 44, Vers 15. Da antworteten alle Männer, die genau wussten, dass ihre Frauen anderen Göttern räucherten, und alle Frauen, die in großer Menge dastanden, zusammen mit allem Volk, die in Ägypten und in Patros wohnten, dem Jeremia. Das Wort betreffend, das du uns im Namen des Herrn sagst, wollen wir dir nicht gehorchen, sondern wir wollen nach all den Worten tun, die unser Mund ausgesprochen hat, und wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer opfern, wie wir und unsere Väter, unsere Könige und Fürsten es in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem getan haben. Schauen Sie, das sind Worte, die bereits lange vor Christi Geburt niedergeschrieben wurden. Und da hatten wir auch Brot in Fülle und es ging uns gut und wir erlebten kein Unglück. Seit der Zeit aber, als wir aufhörten, der Himmelskönigin zu räuchern und allen Trankopfer zu opfern, haben wir allen Mangel gelitten und sind durch Schwert und Hunger umgekommen. Und auch wenn wir der Himmelskönigin räuchern und Trankopfer opfern, das tun wir ja nicht unter den Willen unserer Männer, dass wir ihr Kuchen backen und Trankopfer opfern, damit sie sich um uns kümmert. Damit sie sich um uns kümmert. Und da sagte Jeremia zum ganzen Volk, Vers 20, Männer und Frauen und allem Volk, die ihm so geantwortet hatten, ich meine ja, Vers 21, der Herr habe an das Räuchern gedacht, das ihr in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem getrieben habt, mit euren Vätern, Königen, Fürsten, allem Volk im Lande, und hat es zu Herzen genommen, da ihr euren bösen Lebenswandel und die Gräuel, die ihr tatet, nicht mehr ertragen konnte. Und deshalb ist auch euer Land zur Wüste, zum Schrecken und zum Fluch geworden, sodass niemand mehr darin wohnt, wie es heute ist. Vers 23, weil ihr geräuchert und gegen den Herrn gesündigt habt und der Stimme des Herrn nicht gehorchtet und in seinem Gesetz, seinen Rechten und Zeugnissen nicht gelebt habt, darum ist auch euch solches Unglück widerfahren, wie es heute ist. Schauen Sie, es ging darum, dass diese Menschen der Himmelskönigin dienten und deshalb Unglück erfuhren, weil Gott sie bestrafte. Aber sie meinten, jetzt hatten sie aufgehört, der Himmelskönigin zu dienen und das war der Grund für ihr Unglück. Keineswegs, aber Gott wollte natürlich auch sehen, wie ernst es ihnen war mit ihrer Umkehr und natürlich war es ihnen keineswegs ernst. Nun, warum ist das jetzt sehr wichtig, was hier über diese Himmelskönigin geschrieben steht? Die Schlachterbibel schreibt Folgendes. Die Juden verehrten Ischtar, eine assyrisch-babylonische Göttin, auch Astarte genannt, die Frau Baals oder Molochs, die wird hier mit Himmelskönigin identifiziert. In einer Vermischung von Christentum und Heidentum schreibt die römisch-katholische Kirche diesem Titel fälschlicherweise Maria zu, der Mutter Jesu. Und Sie können das Folgende, was ich Ihnen jetzt sagen werde, sehr leicht selbst überprüfen. Dazu bedarf es keiner großen Anstrengung. Diese Himmelskönigin war Ischtar. Und ein anderer Name für Ischtar war unter anderem Ostera, woraus sich das deutsche Wort Ostern herleitet. Und aus dem Internet möchte ich Ihnen jetzt einmal Folgendes vorlesen. Das Wort Ostern ist direkt von dem chaldäischen Wort Ischtar abgeleitet, einem anderen Namen für Astarte oder Ashtaroth, sagt Elliot Wagner, The Present Truth, in einem Artikel aus dem Jahre 1893. Das war denen damals schon bekannt. Ischtar oder Astarte, ich zitiere weiter aus dem Internet, stellt in der Mythologie die vergötterte Semiramis dar. Semiramis war die Mutter und Ehefrau Nimrods. Nimrod war der Enkel von Ham, einer der Söhne Noahs. Ham wiederum hatte einen Sohn mit Namen Kusch. Kusch heiratete Semiramis und sie gebar Nimrod. Nimrod war der Anführer einer okkulten, satanischen Religion. Er war der Gründer der Sonnenanbetung und aller heidnischen Religionen. Als Nimrod starb, behauptete sie, oder vielmehr zunächst einmal, nachdem Kusch gestorben war, heiratete Semiramis ihren Sohn Nimrod. Und als Nimrod starb, behauptete sie, ihr toter Ehemann wäre in den Himmel aufgestiegen und wurde zur Sonne. Als ihr Sohn zur Welt kam, machte sie die Menschen glauben, es seien die Strahlen der Sonne ihres Ehemannes gewesen, die auf ihren Bauch fielen. Dieser Sohn des Sonnengottes wurde Damuzi genannt. Die Hebräer nannten ihn Tammuz. Tammuz wurde von einem Wildschwein getötet. Deshalb auch der Osterschinken. Königin Ischar erzählte den Leuten, dass Tammuz nun aufgefahren sei zu seinem Vater Baal, ursprünglich Nimrod. Die beiden würden mit ihnen sein in der heiligen Flamme des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ischar behauptete weiter, dass, als Tammuz getötet wurde, etwas von dem Blut auf einen Stamm eines grünen Baumes fiel und dieser Stamm über Nacht zu einem neuen Baum wuchs. Dieser Baum ist der heutige Weihnachtsbaum, zur Ehre Tammuz. Die Geschichte erzählt, dass Ischar in die Unterwelt stieg, um Tammuz wieder zum Leben zu erwecken. Von nun an rief Semiramis jedes Jahr 40 Tage lang vor Tammuz Todestag eine Zeit der Trauer aus, bei der die Menschen den Tammuz beweinen, wie auch Ezekiel Kapitel 8 und Vers 14 beschreibt, damit Tammuz wieder auferweckt werden würde. Auch sollten die Menschen ein Kreuz in Form eines T vor ihrem Herzen machen, zu Ehren Tammuz. Die katholische Kirche bezeichnet diese 40-tägige Trauerzeit heute als Fastenzeit. Und das T des Tammuz wurde zum Kreuz des dreieinigen Gottes. Man glaubte, dass Ischar die Wiedergeburt und Auferstehung Tammuz im Frühling bewerkstelligte, die mit dem Erblühen der Natur zusammentraf. Später wurde sie Miramis, Nimrods Frau und Mutter, als Mutter Gottes und Fruchtbarkeitsgöttin Ischar oder Astarte verehrt. Sie wurde zur Urmutter der Götter, sie wurde zur Königin des Himmels, denn man nahm an, dass sie bei ihrem Tod den Himmel auffuhr. Und dann heißt es noch, wenn die Katholiken Maria verehren, so setzen sie die antike heidnische Anbetung der Astarte, Isis, Aphrodite, Venus und Cybele fort. Sie wurde auch als eine Mediatorin oder Vermittlerin zwischen Gott und den Menschen angebetet. Soweit Ausführungen von dem Internet, die Sie sehr leicht nachprüfen können, ob das auch wirklich so alles stimmt. Aber Sie sehen schon die gewisse Vorstufe dessen, was ich Ihnen jetzt mitteilen möchte. Ich hatte in der letzten Predigt bereits gesagt, dass Christus ja nun 3 Tage und 3 Nächte im Grab war. Er konnte also nicht an einem Karfreitag gekreuzigt und an einem Ostersonntag auferstanden sein. Das ist unmöglich. Aber wie gesagt, hier haben wir ja über einige jetzt gelesen, wo das also angeblich bei denen so der Fall war. Das hatte man von den Heiden her übernommen und geglaubt. Zunächst mit der letzten Aussage beginnend, dieser Vermittlung. Es gibt nur einen Mittler. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und dieser Mittler, der wird in 1. Timotheus beschrieben. Also Heilige oder Maria sind in keinster Weise Mittler, können es nicht sein. Ich werde Ihnen noch gleich zeigen, warum nicht. 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Warum wird das jetzt hier betont, dass Christus Jesus ein Mensch war? Natürlich ist er heute kein Mensch mehr, aber in seiner Eigenschaft als Mensch hat er was getan? Der sich, Vers 6, selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Er musste ja ein Mensch werden, um sterben zu können. Und er ist heute natürlich ein Gottwesen, die zweite Gottpersönlichkeit innerhalb der Gottfamilie. Aber er ist der Mittler, der einzige Mittler zwischen Gott, dem Vater und den Menschen. Sonst niemand. So dann, Maria und alle verstorbenen Heiligen, wenn man das so sagen will, alle Menschen, die in Christus gestorben sind, die sind heute nicht im Himmel. Die sind heute nach wie vor tot in ihren Gräbern. Wenn Sie Johannes Kapitel 3 und Vers 13 lesen, und zwar in der alten Lutherbibel, da wird es wie folgt übersetzt: Niemand fährt gen Himmel. Johannes 3, Vers 13, die Worte Jesu Christi. Niemand fährt gen Himmel. Schauen wir uns Apostelgeschichte 2 an, Vers 34. Apostelgeschichte 2 und Vers 34. Was sagt Petrus? Denn David ist nicht in den Himmel gefahren. David ist nicht in den Himmel gefahren. Was sagt er auch? Vers 29, er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis zum heutigen Tag. Christus sprach natürlich hier dann, oder vielmehr Petrus, sprach natürlich dann hier von Christus, der in der Tat als einziger in den Himmel gefahren ist. Kein Mensch wird in den Himmel fahren, ist in den Himmel gefahren, fährt gen Himmel. Sie sind tot in ihren Gräbern, wenn sie gestorben sind, warten auf die Auferstehung Jesu Christi. Sie alle schlafen zurzeit den Schlaf des Todes, ohne Bewusstsein. Aber sie warten auf die Auferstehung, wenn Christus zurückkommt. Sie warten auf diese Auferstehung, die auch Christus erfahren hat, als der Erste unter vielen Brüdern. Aber sie warten auf die Auferstehung im Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi, 1. Korinther 15 und in Vers 50. Das sage ich aber, Brüder, das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch ererbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen. Dann. Und wir, die wir noch leben, dann zu dem Zeitpunkt werden verwandelt werden. Und so gibt es viele, viele Stellen, die das zeigen. Sie können sich nachher 1. Thessaloniker 4 und Vers 16 anschauen. Sie können sich Offenbarung 20, die Verse 4 bis 6 anschauen. Und auch die Verse 11 bis 14, die von der Auferstehung sprechen. Genau genommen von mehreren Auferstehungen. Aber zunächst einmal werden die auferstehen, die in Christus gestorben sind, wenn Christus zurückkommt. Sie leben heute nicht, sie sind nicht im Himmel. Sie haben heute kein Bewusstsein. Von daher hat es keinen Sinn, sie anzubeten, selbst wenn man das dürfte, weil die können einem ja nicht helfen. Maria ist tot in ihrem Grab. Sie ist in Christus gestorben, sie wird auferweckt werden mit allen anderen Heiligen, die gestorben sind, wenn Christus zurückkommt. Darf man überhaupt jemand anderen als Gott anbeten? Matthäus 4 und Vers 10. Hier kam Satan daher und sagte zu Christus, bete mich an und ich gebe dir alles, was mir übergeben worden ist. Matthäus 4 und Vers 10. Da sagte Jesus zu ihm, gehe weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Man kann auch sagen, man soll den Herrn, unseren Gott, alleine anbeten und ihm alleine dienen. Und so lesen wir in verschiedenen Stellen, dass lediglich Gott, natürlich auch Jesus Christus, der ist ja die zweite Person innerhalb der Gottfamilie, der Anbetung würdig sind. Wenn Sie heute ein Mensch sind, selbst wenn Sie den Heiligen Geist haben, dann sind Sie keineswegs der Anbetung würdig. Und wenn Sie gestorben sind und im Grabe liegen, tot im Grabe liegen, sind Sie auch keineswegs der Anbetung würdig. Dann noch nicht. Aber wenn Sie zu einem Gottwesen verwandelt werden, dann sind Sie in der Tat der Anbetung würdig, aber nicht vorher. In Offenbarung 14 und Vers 7, da lesen wir, er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und Sie können sich nachher einige Stellen anschauen, in Offenbarung 19 und Vers 10 und auch in Offenbarung 22, die Verse 8 bis 9, wo ein Engel gekommen war, um dem Johannes überwältigende Geschehnisse, prophetische Geschehnisse zu zeigen. Und er war so davon angetan, so überwältigt, dass er jetzt niederfiel zu den Füßen des Engels, um ihn anzubeten. Was sagte dieser mächtige, machtvolle Engel? Tue es nicht, bete Gott an. Tue nicht das, was du jetzt vorhast, dass du mich anbetest. Selbst Engel sind der Anbetung nicht würdig. Menschen, die gestorben sind, die sind der Anbetung in keinster Weise würdig. Die können ja auch gar nichts tun. Maria ist nicht im Himmel. Es gibt natürlich auch keine Himmelskönigin, aber die Menschen damals haben geglaubt, dass es eine Himmelskönigin gegeben habe, die im Himmel sei. Dieses blasphemische Buch Henoch schreibt auch davon. Aber das ist natürlich eine totale dämonische Irrlehre. Und so kommen wir jetzt auf den letzten Punkt zu sprechen, in diesem Artikel der Deutschen Welle, und zwar Nummer 8, Zölibat. Da heißt es hier, das Versprechen, ehelos und sexuell enthaltsam zu leben, kennen alle großen Weltreligionen, auch die katholische und die evangelische Kirche. In der katholischen Kirche ist das Zölibat oder der Zölibat für Priester und Ordensleute verpflichtend. Er wird verstanden als Zeichen der ungeteilten Nachfolge Christi. Die evangelischen Kirchen lehnen den Zölibat als Pflicht ab. Bereits 1520 forderte Martin Luther seine Abschaffung. Dazu leistete er selbst 1525 den entscheidenden Beitrag. Der frühere Mönch heiratete die ehemalige Nonne Katharina von Bora. Im Englischen wird ergänzt im Jahr 1525. Jetzt wird im Englischen weggelassen, was aber im Deutschen steht. Sie begründeten durch ihre Heirat eher nebenbei das evangelische Pfarrhaus, das über die Jahrhunderte zu einem Merkmal der Gemeinde wurde. Aber jetzt wird im Englischen etwas hinzugefügt, was in der deutschen Übertragung, dem deutschen Artikel, fehlt. Da heißt es, Luther war sich zunächst im Unklaren darüber, ob er heiraten sollte. Letztlich schlussfolgerte er, dass seine Ehe seinem Vater gefallen würde, den Papst ärgern würde, die Engel dazu bringen würde, zu lachen und die Teufel zu weinen. Nun, wie sieht es mit dem Zölibat aus? Nun, in Matthäus Kapitel 19 wird klar gesagt, dass ein freiwilliger Verzicht der Ehe möglich ist, um des Himmelreiches willen, wie es heißt. Matthäus 19 und Vers 10. Da sagten die Jünger zu ihm, wenn sich die Sache zwischen Mann und Frau so verhält, denn er sprach gerade von Ehescheidungen, die bei Gott nicht toleriert sind, dann empfiehlt es sich, nicht zu heiraten. Und er sagte aber zu ihnen, nicht alle verstehen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib her so geboren sind, es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten worden sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Himmelsreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Die Lutherbibel von 1984 übersetzt das klarer. Denn einige sind von Gott oder einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig, andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht um des Himmelreiches willen. Es geht darum, das sind Menschen, die heiraten nicht aufgrund von einer freiwilligen Entscheidung. Die Schlachterbibel schreibt, in keiner Weise, sagt Christus, die Ehelosigkeit sei der Ehe überlegen. Darum kann es nicht gehen. Das ist aber die Lehre, die da dem hintersteht, wo man gesagt wird, ja, die beste Situation ist die, dass man eben nicht heiratet. Das ist die höchste Stufe der Heiligkeit. Und das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Im Gegenteil, schauen wir uns an, was die Bibel lehrt. 1. Timotheus Kapitel 4. 1. Timotheus Kapitel 4. Und lesen wir Vers 3. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo man falsche Lehren lehrt. Und es heißt, sie gebieten nicht zu heiraten. Sie gebieten nicht zu heiraten. Aber es ist eine falsche Lehre, sagt Paulus hier. Das Gebot, dass man nicht heiraten darf, ist eine falsche Lehre. Hebräer 13 und Vers 4. Schauen wir uns dies an in der Lutherbibel von 2009, von der ich hier hauptsächlich zitiere. Hebräer 13 und Vers 4, da lesen wir, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett rein sein. Also das heißt hier, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Nun, die Authorized Version, die alte King James Bibel, übersetzt, die Ehe ist in allem ehrbar. Aber das Wort ist, interessanterweise, steht nicht im Griechischen, es ist ergänzt worden. Von daher die verschiedenen Möglichkeiten der Übersetzung. Es kann ohne weiteres heißen, Ehe ist in allem ehrbar. Es kann auch heißen, die Ehe soll in allem ehrbar gehalten werden. Aber diese Stelle so oder so zeigt, dass die Ehe eine von Gott eingesetzte Institution ist. Denn in 1. Mose 2 und Vers 18 wird das ja auch klar gesagt. 1. Mose 2 und Vers 18. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Eine Gehilfin, die zu ihm passt. Nicht jede Frau passt zu dem Mann. Nicht jeder Mann passt zu der Frau. Wir hatten ja gelesen, es soll im Herrn geschehen, dass eine Ehe gebunden wird. Aber wie gesagt, einige haben sich freiwillig dazu entschlossen, nicht zu heiraten. Jesus Christus war nicht verheiratet. Johannes der Täufer war nicht verheiratet. Paulus, nach seiner Bekehrung, war nicht verheiratet. Aller Wahrscheinlichkeit nach war er es vorher, bevor er bekehrt wurde. Aber er hat scheinbar dann erlebt, dass seine Frau starb, nehmen wir einmal an. Aber in der Position, in der er war ja ein Rabbiner, da musste er schon verheiratet sein, eigentlich. Es gab da auch Ausnahmen. Christus wurde auch als ein Rabbiner angesehen und war nicht verheiratet. Aber wir gehen davon aus, dass Paulus wohl verheiratet war, aber nachdem er bekehrt wurde, nicht mehr verheiratet war. Wie gesagt, diese Möglichkeiten bestehen, aber sie müssen aufgrund einer freiwilligen Entscheidung erfolgen. Wir wissen, dass zum Beispiel die meisten Apostel verheiratet waren. Petrus war verheiratet. Er nahm seine Frau, die Schwester genannt wird, auf seine Missionsreisen mit. Schwester bedeutet, sie war auch im Glauben. Also wir haben heute und auch das letzte Mal bereits in der letzten Predigt Unterscheidungen kennengelernt zwischen der evangelischen Kirche oder den evangelischen Kirchen, Glaubensgemeinschaften, diesen zigtausenden von Glaubensgemeinschaften, von der die Deutsche Welle sprach, und natürlich der katholischen Kirche. Aber wichtig ist Folgendes jetzt zu begreifen, zum Abschluss der heutigen Predigt, dieser zweiteiligen Predigtserie. Die Einigkeit zwischen sowohl der katholischen Kirche, und ich meine jetzt nicht nur die römisch-katholische Kirche, ich kann auch die griechisch-orthodoxe und die russische orthodoxe Kirche hinzunehmen, und den evangelischen Kirchengemeinschaften, die ist weitaus größer, wenn ich jetzt auf die Bibel mich abstelle, als die Uneinigkeiten, die Abweichungen. Sie sind einig in vieler Weise im Hinblick auf die Ablehnung der Verordnungen und der Lehren Gottes und der Annahmen von menschlichen Traditionen, die der Bibel widersprechen. Denken wir, ich sprach davon in der letzten Sendung, Abschaffung des Sabbats, Ergänzung oder Ersetzung durch den Sonntag. Denken wir an Weihnachten. Denken wir an Ostern. Denken wir auf der anderen Seite an Gottes heilige Festtage, 7 an der Zahl, die heute im sogenannten Christentum in keinster Weise gehalten werden. Denken wir an die Lehre der Dreieinigkeit, die in keinster Weise der Bibel und der biblischen Lehre entspricht. Denken wir an die unsterbliche Seele. Denken wir an Himmel und Hölle. Denken wir an die Idee der Wiedergeburt. Alles dies wird von sowohl der katholischen Kirche als auch den evangelischen Kirchen gelehrt. Keine dieser Ideen stammt aus der Bibel. Denken wir daran, dass gelehrt wird, das Gesetz sei abgeschafft, Christus sei gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Denken wir an das Abendmahl und die Kommunion und die Idee, dass man das halten kann, wann man will und dass es jeder halten kann, wer es will. Und vor allen Dingen, dass dadurch natürlich auch das Passa in gewisser Weise abgeschafft wurde, ersetzt wurde durch diese sonntäglichen Kommunionen und Abendmahle und so weiter. Denken wir an das Symbol des Kreuzes. Auch das ist etwas, was aus der Bibel nicht herzuleiten ist, dass man sich da jetzt ein Kreuz um seinen Hals hängt oder dass man vor einem Kreuz da niederkniet, es anbetet, zu Hause, in Kirchengebäuden. Denken wir an die Taufe als Babys. Alles dies wird ja gemeinhin von all denen oder fast all denen Glaubensgemeinschaften gelehrt. Alles dies entspricht nicht dem, was die Bibel lehrt und vieles, vieles, vieles mehr. Wir hatten ja vor einiger Zeit eine mehrteilige Serie Ihnen gebracht über unsere Glaubensrichtlinien, das, was die Kirche des ewigen Gottes lehrt, und haben das anhand der Bibel Ihnen gezeigt, warum wir lehren, was wir lehren. Nun, eine weltweite Vereinigung der christlichen Konfession, sagen wir einmal, ist prophezeit in der Bibel. Sie können darüber nachlesen. In Offenbarung 17, da wird von einer Mutterkirche gesprochen. und aber auch von Töchterkirchen, die sich der Mutterkirche unterstellen werden. Wie genau das entstehen wird, wissen wir noch nicht, aber wir wissen, dass die Bibel es prophezeit. Und wir wissen aber auch, dass dieses babylonische System, was dort beschrieben wird, in Offenbarung 17 und 18 und sogar auch 19 und in anderen Stellen, die gesamte Welt in gewisser Weise beeinflusst hat und beeinflusst. Nun, das ist auch nicht verwunderlich, denn viele der anderen Religionen, viele der Gedankengänge, die aus diesen anderen heidnischen Religionen stammen, wurden ja dann vom Christentum, sogenannten Christentum, übernommen, wie wir ja bereits gesehen haben. Also diese Vereinigung insoweit besteht bereits, was die Glaubensideologie angeht. Und das gilt für viele der fernöstlichen Religionen. Das gilt aber auch zum Beispiel für den Islam. Da gibt es auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Denn letztendlich war ja die Mutter von Mohammed eine Katholikin, wie wir wissen oder wissen sollten. Vieles, was im Koran steht, ist übernommen worden, nicht nur aus der Bibel, da wurde nämlich auch vieles dann verdreht, sondern eben auch aufgrund des Gedankengutes der Mutter von Mohammed. Also auch hier gibt es bereits schon gewisse Gemeinsamkeiten. Und die Bibel lehrt uns, dass es zu dieser allgemeinen, weltumfassenden babylonischen Religionseinigkeit kommen wird. Und diejenigen, die sich an die Bibel wenden und die Bibel in der Tat als das einzige, verlässliche, inspirierte Wort Gottes ansehen, die werden sich außerhalb dann dieser Vereinigung befinden. Und deswegen sagt Christus auch letztendlich, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie mich nicht erkannt haben, dann werden sie euch auch nicht erkennen. Und das werden sie tun. Sie meinen sogar dann, damit Gott ein Opfer erbringen zu können. Aber sie werden es deshalb tun, weil sie den Vater nicht kennen. Sie müssen sich entscheiden, meine Damen und Herren, wem sie folgen wollen. Der Bibel oder Glaubensgemeinschaften, die sich sehr häufig auf menschliche Überlegungen, menschliche Traditionen und heidnisches Gedankengut stützen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.